Sunday, Bloody Sunday mit Textzeilen, die definitiv eine nationalistische Interpretation des Nordirland-Konfliktes mit sich bringen, die vielleicht so auch nicht ganz angebracht ist, wenn auch durchaus einfach eine sozialökonomische Darstellung funktionieren könnte. Aber naja, das war halt John Lennon und seine Einstellung und seine Vorstellung, als der blutige Sonntag passiert ist. 1972 kam das Lied raus, ein paar Monate später. Und hier hat er nämlich das Massaker besungen, welches unter dem Namen Bloody Sunday in die Geschichte einging und am 30. Januar 1972 stattfand. Dabei schossen britische Soldaten auf unbewaffnete ZivilistInnen während einer Demonstration in Derry in Nordirland. Insgesamt 14 Menschen wurden dabei ermordet und weitere Demonstrierende verletzt. Alle Opfer waren Katholiken. Der Bloody Sunday ging in die Geschichte ein und wurde als größtes Rekrutierungsmoment für die Provisional Irish Republican Army, die IRA, beschrieben. Infolge der gestiegenen Unterstützung in der Bevölkerung und durch die hohe Anzahl an RekrutInnen nahmen auch die Aktivitäten der IRA in diesem Konflikt zu. Die IRA riegelte katholische Stadtviertel ab und schuf No-Go-Areas, die sie kontrollierte, und die Zahl der Anschläge und Angriffe der IRA auf die britische Polizei und Armee in Nordirland nahm zu. Nach dem Bloody Sunday begann die blutigste Phase der Troubles, wie der Konflikt auch vor Ort vor allem genannt wird. Und diese blutige Phase sollte vor 50 Jahren mit dem Bloody Friday am 21. Juli 1972 ihren Höhepunkt erreichen, als die Provisional Irish Republican Army 22 Bomben in der nordirischen Hauptstadt Belfast zündete. Die als The Troubles bekannte Phase des Konflikts um Nordirland hatte zu diesem Zeitpunkt schon seit über 3 Jahren angedauert. Die Unionisten und Republikaner hatten jeweils über die Zeit aufgerüstet und viele Mitglieder, die sich immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen lieferten. Die IRA nutzte Autobomben für ihre Anschläge, so auch am Bloody Friday. 22 Bomben wurden innerhalb von 80 Minuten gezündet. 9 Menschen starben infolge des Anschlags und 130 Menschen wurden verletzt. Der Anschlag war zumindest in Teilen die Reaktion auf den Abbruch der Verhandlungen zwischen der IRA und der britischen Regierung, die den Nordirland-Konflikt lösen sollte. Heute wird in diesem Kontext häufig von einem Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten gesprochen. Doch wie der ehemalige Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in London, Zafir Cohen, 2021 gegenüber Radio Korax beschreibt, stimmt das nicht ganz.
Katholisch und protestantisch sein in Irland ist auch eine politische Frage. Eine politische Frage, ob man Teil einer Republik sein sollte, die entkoppelt ist von dem ehemaligen Kolonialherren, dem Vereinigten Königreich, oder ob man Teil Großbritanniens ist. Und da sind die Zuschreibungen von protestantisch und katholisch viel größer als nur eine religiöse Aussage. Das ist eigentlich auch eine ethnonationale Definition. Und in dem Sinn ist sie sehr wichtig. Ich gebe nur ein Beispiel, warum das plötzlich so wichtig wird. Bis zu den Friedensverträgen in Nordirland hatte die protestantische Arbeiterklasse einen ziemlich exklusiven Zugang zu vielen Arbeitsbereichen. Das alles ist verloren gegangen mit den Good Friday Agreements und plötzlich konnten auch Katholiken in die Polizei und auch sie konnten in die Werfte kommen. Dazu kommt neoliberale Politik, die die gesamte Industriearbeitsplätze vernichtet hatte. Und dann haben wir es heute, ist die protestantische Arbeiterklasse vielleicht die am stärksten marginalisierte und benachteiligte Gruppe in Nordirland und mit dem höchsten Leistungsrückstand in Westeuropa. Im Gegensatz dazu haben wir die Katholiken, die als Minderheit, als unterdrückte Minderheit immer auf Bildung gesetzt haben und nach den Friedensverträgen auch noch mehr Chancengleichheit erfahren haben und sie haben einen sozialen Aufstieg erlebt. Hier sehen wir schon die ökonomischen Hintergründe für einen fortwährenden Konflikt, der vor allem dort gekämpft wird, wo die Arbeiterklasse zu Hause ist.
Vor 50 Jahren, also 1972, waren also die Republikaner bzw. die Katholiken noch eine Minderheit, die in der Politik kaum Gehör fand. Der Kern der Auseinandersetzung war die Frage der Zugehörigkeit Nordirlands zu Großbritannien. Denn die Republikaner wollten einen Anschluss an die Republik Irland und die Unabhängigkeit von der historischen Kolonialmacht Großbritannien. Dementsprechend forderte bei den Verhandlungen 1972 die IRA den Abzug Englands aus Nordirland. Als diese Verhandlungen abbrachen, folgte kurze Zeit später der Bloody Friday, mit dem die Bereitschaft zur weiteren Eskalation klar signalisiert wurde. Doch tatsächlich stellte sich der Anschlag am 21. Juli 1972 als Rückschlag für die IRA heraus. Denn die Unterstützung der Bevölkerung für den Angriff blieb aus. Stattdessen wurde dadurch ein sofortiger Gegenschlag von britischem Militär und Polizei ausgelöst, welche die Wohnungen bekannter Republikaner durchsuchten und nur 10 Tage später mit einer militärischen Besetzung die von der IRA kontrollierten Gebieten einnahm und auflöste. Die bewaffnete Auseinandersetzung sollte noch bis 1998 andauern, als nach weiteren 26 Jahren voller Demonstrationen, Anschlägen, Militär- und Polizeioperationen im Zuge eines Waffenstillstands mit dem Good Friday Agreement endgültig ein Friedensabkommen geschlossen wurde. Dabei wurde in Nordirland eine eigene Regierung möglich, in welcher sich Unionisten und Republikaner die Macht teilten. Heute sind immer noch die politischen und sozialen Einstellungen vieler Menschen durch den Konflikt geprägt. Ein Friedensprozess für eine Region, der man diese Versöhnung nicht mehr zugetraut hätte, ist zwar am Laufen, doch trotzdem waren eben auch die letzten Jahre von Spannungen geprägt. Noch 2015 war für den nordirischen Journalist Martin Alloff klar, dass der Friedensprozess gar nicht in der Bevölkerung angekommen ist.
Das ist die große Schwäche. Dieser Friedensprozess kam von oben und blieb oben, wenn Sie so wollen. Die Mauern, die Katholiken, Viertel von Protestantenvierteln in Belfast und auch an wenigen anderen Orten trennen, stehen nach wie vor, ja, sie sind seit 1998 länger und höher geworden. Es ist nicht gelungen, die Versöhnung an die Basis zu übersetzen, sondern die Gesellschaft hat angesichts der Tatsache, dass das Blutvergießen beendet wurde, beschlossen, getrennte Leben zu leben und einander zu ignorieren.
Doch tatsächlich nahm die Gewalt stark ab. Die IRA löste sich nach dem Friedensabkommen offiziell auf, doch 2002 veröffentlichte sie noch eine offizielle Entschuldigung für den Bloody Friday, 30 Jahre nach dem Anschlag. Darin behaupten sie, dass es nie ihr Ziel gewesen sei, Nichtkombattanten zu verletzen, aber dies dennoch geschehen sei. Deswegen entschuldigte sich die IRA bei den Familien der Opfer. Einige Splittergruppen versuchten trotzdem noch den bewaffneten Kampf für die Unabhängigkeit voranzutreiben, doch diese blieben klein und konnten bisher keinen nennenswerten Rückhalt generieren. Im nordirischen Parlament und der neuen Regierung vertrat nun die Partei Sinn Féin die Republikaner und setzte sich für die Rechte der Katholiken in Nordirland ein. Während den Troubles war sie als politischer Arm der IRA aktiv gewesen. Dass die sozialdemokratisch bis sozialistische Partei auch in der Republik Irland vertreten ist, zeigt auch, dass sie weiterhin für einen Anschluss an die Republik einsteht.
Für diese nordirischen Katholiken die Wiedervereinigung. Und das ist das Perverse, dass der Brexit hat die Aussicht, die Option, irische Wiedervereinigung in einer Art und Weise aufs Tapet gebracht, wie wir das vor dem Brexit gänzlich undenkbar gehalten hätten.
Ein Anschluss an die Republik Irland, welchen der Journalist Martin Alloff hier anspricht, ist auch durchaus möglich. Wegen der Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien im Zuge des Brexits fühlen sich die Unionisten verraten und der Vorschlag einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland gewinnt heute, 50 Jahre nach dem Bloody Friday, wieder an Attraktivität, wie Zafri Cohen bestätigt.
Die Loyalisten, sprich die Unionisten, haben das Gefühl, dass ihnen die Kontrolle über Nordirland entgleitet. Und die Katholiken auf der anderen Seite haben eigentlich das Gefühl, dass die Demografie in Nordirland und die Politik ihnen entgegenkommen und dass sie ihren Zielen immer näher kommen.